Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute spreche ich mit Benjamin Franziel von Aller Aktien über den Streaming-Markt. Welche Unternehmen gibt es eigentlich im Streaming? Wie verdienen die ihr Geld? Und einfach einen so einen kleinen Branchenabriss, den wir heute mal hier zusammen für euch machen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zurück im Aktien mit Kopf Podcast. Lieber Benjamin, ich wünsche dir einen schönen guten Morgen und was machst du denn gerade so?
Guten Morgen, Koya. Ich habe gestern Abend den neuen Finfo-Newsletter vorbereitet. Vielleicht hat der ein oder andere es schon mitbekommen. Ich bin ja Partner bei Aller Aktien und das bedeutet eben, als Partner habe ich auch die Möglichkeiten, Aller Aktien zu nutzen, um eigene Projekte zu starten. Und da haben wir jetzt einen neuen Newsletter ins Leben gerufen, der Finanznews einfach und kompakt zusammenfasst. Und den bereite ich mit meinem Kollegen immer morgens oder meistens eher abends vor. Und den schicken wir dann morgens raus, so um 5, 6 Uhr morgens. Mhm. Und das war jetzt so die letzten Wochen und gerade die letzte Woche, als wir gelauncht haben, eines der größten Dinge, die ich jetzt so gemacht habe.
Okay, und was hast du da, das heißt, es kommt jeden Morgen, ja, was hast du denn da, worum ging es denn heute Morgen zum Beispiel, worüber hast du geschrieben?
Also, der kommt jeden Morgen, Montag bis Freitags. Also montags dann halt immer auch so ein bisschen schon vorausschauend, worauf muss man sich in der Woche freuen und freitags versuchen wir, wenn es möglich ist. Also wir sind natürlich noch so ein bisschen in der Aufbauphase, wir testen ein paar Formate und freitags dann eventuell mit einer Zusammenfassung von der Woche so in die Richtung. Ja, und jetzt heute Morgen gab es den Newsletter mit WeWork. Also WeWork plant ja jetzt wieder den Börsengang, nachdem sie es 2019 ziemlich versemmelt haben. Mhm. Und dann hat ja Softbank 80% an WeWork erworben, nachdem das alles so schief gegangen ist. Und jetzt wollen sie eben diesen IPO, also diesen Börsengang per SPAC machen. Also diese leeren Börsenhüllen, mit denen man fusionieren kann, um an die Börse zu kommen. Das war jetzt eine der Top-Stories. Und auch das Unternehmen DigitalOcean, das ist so ein Konkurrent von Amazon Web Services und Microsoft Azure, das ist auch letzte Woche an die Börse gegangen. Und dann haben wir auch einfach mal ein bisschen darüber geschrieben, was macht eigentlich DigitalOcean, wie groß war der Börsengang. Und also was wichtig ist an dem Newsletter, der ist halt absolut nicht langweilig. Wir versuchen natürlich immer mit Humor und Wortspiel irgendwie das alles aufzulockern. Ich kriege auch jeden Tag eigentlich immer Nachrichten, dass der Newsletter so lustig geschrieben ist. Das gefällt den Leuten, glaube ich, auch teilweise einfach mehr als das jetzt die konkreten News, weil ich meine, DigitalOcean ist jetzt kein Unternehmen, das die Leute kennen. Aber wenn es halt lustig geschrieben ist, dann finde ich, macht es auch Spaß, so Sachen neu zu entdecken.
Ja, okay, verstehe. Und es ist kostenlos, oder? Also man muss dafür nichts zahlen oder so.
Genau, es ist 100% kostenlos. Okay. Wir haben eine ganz kleine Landingpage, die heißt superfinfo.com. Finfo, kurz für Finanzinfo. Und da kann man sich einfach 100% kostenlos anmelden. Man kann auch jederzeit wieder kündigen. Man geht da keine Verpflichtungen ein.
Alles klar. Okay, cool. Also klingt, als hättest du immer viel zu tun. Neben den ganzen Aktienanalysen natürlich noch eigene Projekte zu starten, finde ich absolut cool und absolut legitim. Und hier wartet natürlich auch jede Menge Arbeit auf dich. Ja, in unserem Podcast wollen natürlich die Zuhörer auch aber jede Menge Neues dazulernen. Auch natürlich kostenlos hier in unserem Podcast. Und deswegen wollen wir natürlich heute so ein bisschen, nachdem ich auch jetzt ein neues Mikrofon habe, ja, das alte ist leider kaputt. Ich hatte es 10 Jahre lang, schon fast emotional gewesen. Egal. Kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich Streaming und der ganze Streaming-Markt, ja fast schon die Streaming-Economy. Das ist ja eigentlich ein Geschäftsmodell, welches so in der Art und Weise noch vor 15 Jahren gar nicht so wirklich publik war und sehr wenige Unternehmen sich damit beschäftigt haben. Und heute gibt es natürlich neben solchen Streaming-Subscription-Modellen wie Netflix und Spotify und so weiter auch unterschiedliche Unternehmen, Gaming-Unternehmen beispielsweise, die auch auf Streaming setzen und ein ganzes Ökosystem, was sich darum gerade bildet und auch alte konventionellere Geschäftsmodelle, so mehr so diese ganzen Modelle wie im Fernsehen beispielsweise, wo ich darauf angewiesen bin, das Programm mir anzuschauen, dann zu gucken, okay, wann kommt was, und ich kann es halt nicht on demand mir einfach runterstreamen, disruptieren. Meine spannende Frage an dich wäre, wie siehst du eigentlich den Streaming-Markt insgesamt? Welche Unternehmen beobachtest du dort und was sind da so deine Einschätzungen aktuell?
Also der Streaming-Markt ist, finde ich, ein extrem spannender Markt. Und zwar, ich finde, die spannendste Perspektive daran ist einfach, wie du es auch gesagt hast, der Medienmarkt hat sich einfach verändert. Also vor 15 Jahren war es so, man hat den Fernseher angemacht und die meisten Fernsehsender waren einfach mit Werbung vollgestopft und sind sie auch heute immer noch. Also ich finde, die sind auch ein bisschen unkreativ, weil die Fernsehsender irgendwie kein besseres Modell gefunden haben, ihre Leute zu monetarisieren. Mhm. Und der Streaming-Markt hat das einfach aufgebrochen, indem man es möglich gemacht hat, dass die Leute genau das, was sie gucken möchten, zu jeder Zeit gucken können, von überall, wo sie sind. Und dadurch sind die Leute auch eher bereit, dafür zu bezahlen, monatlich vor allem zu bezahlen. Und ich finde, Abo-Modelle sind eigentlich so als Investor eine der schönsten Sachen, die es gibt. Also wenn man ein Unternehmen findet und es irgendwie geschafft hat, sein Modell so zu verstehen, so stetig zu machen, dass dann halt wirklich die Umsätze jedes Mal kommen und man darauf bauen kann, dann ist das schon deutlich viel mehr wert als so ein normales Modell, wo man halt nur einmal Verkäufe macht. Und das ist einfach im Streaming-Markt sehr gut gelungen. Ich bin aber persönlich trotzdem immer noch der Meinung, im Streaming-Markt gibt es sehr tolle Unternehmen. Ich finde zum Beispiel Netflix ist ein sehr starkes Unternehmen. Bereue ich auch ein wenig, dass ich da das zu spät für mich erkannt habe. Und es gibt aber dann auch andere Unternehmen, wo ich nicht so 100% von überzeugt bin. Das ist zum Beispiel Spotify. Ich hoffe, jetzt steinigt mich keiner dafür. Es ist einfach bei Spotify so oder bei Netflix und Spotify der Unterschied, dieses Content is King. Also Netflix macht halt größtenteils mittlerweile seinen Content selbst oder zu einem sehr großen Teil. Und wir kennen und lieben den Netflix-Content. Und bei Spotify ist es so, dass Spotify einfach sich nur über eine Marke verkauft, was auch sehr gut funktioniert hat. Ich glaube, in diesem Streaming-Markt gibt es auch nur noch so 4-5 Player, die irgendwie halbwegs relevant sind. Aber es ist natürlich irgendwo ein angreifbares Geschäftsmodell, dass jetzt Apple Music, wenn die sagen würden, wir bieten einfach unseren Service für lau an, komplett untergraben könnten. Und deshalb finde ich, ist das wichtig eben, dass da immer der Content so ein bisschen einzigartig bleibt. Und da würde ich persönlich am meisten Wert drauf setzen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich meine, Spotify kauft sich ja auch mehr und mehr exklusiven Content dann ein. Auch nicht nur Musik, sondern auch Podcasts und so. Aber ich weiß, was du meinst. So dieser, ein neuer Netflix-Film kommt jetzt raus. Das ist ja auch sehr häufig einfach so, dass nicht unbedingt Netflix selbst diesen Film tatsächlich produziert hat und auch gedreht hat. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten Modelle, aber häufig kaufen sie sich einfach nur vorab, zum Beispiel von einem Projekt, was kein anderer umsetzen wollte, die Rechte, und das wird dann unter dem Namen von Netflix einfach dann veröffentlicht. Ja, manchmal ist es sogar so, dass der Film eigentlich schon fast fertig ist und dann aber keine Distribution findet, weil ihn zum Beispiel keiner nutzen will. Und dann ist natürlich die gewaltige Macht von Netflix hier interessant, da sie natürlich über so viel Auswertung und Daten verfügen und den direkten Zugang zu den Kunden, dass sie eben genau wissen, hey, das Projekt könnte sich lohnen, wenn wir es jetzt einfach kaufen für Summe XY. Und dann können wir das natürlich, wenn wir die Rechte besitzen, auch eben als, hey, ein neuer Netflix-Film ist da, vermarkten. Und das ist natürlich das ultimativ starke Modell, neben dem Streaming jetzt als technischen Begriff, dass man eben on demand und so weiter das Ganze live abrufen kann, ist eben die zusätzliche Stärke dieser direkte Zugang, den ich zum Kunden habe, und dass ich halt nicht über Werbung das Geld verdienen muss, die ja gerade jetzt im TV-Geschäft sehr schwammig ist. Ja, ich kann zwar ungefähr einschätzen, wer guckt welche Sendung und zu welchen Uhrzeiten. Aber das war es dann eben auch fast schon, wo ich halt natürlich das in anderen Bereichen viel besser machen kann. Ja. Und wenn ich halt sowieso direkt vom Kunden Geld bekomme, besser geht's ja gar nicht. Ja. Da muss ich gar keine Werbung schalten und die Kunden sind darüber natürlich auch happy. Ich will jetzt nicht generell sagen, dieses Werbemodell ist schlecht oder so, weil ich meine, guck dir YouTube an oder Google oder Facebook und so. Aber natürlich, wie du auch selber gesagt hast, wenn ich halt jemand habe, der mir jeden Monat das Geld überweist, dann kann ich halt einfach viel besser damit rechnen. Ne?
Ja, eben. Und ich finde auf jeden Fall den Weg, den Netflix eingeschlagen hat, sehr interessant. Die haben einfach als einer der ersten und ja, muss man auch einfach sagen, war ein extrem mutiger Schritt von so einer Online-Videothek, die ja im Prinzip einfach nur Filme verschickt haben per Post, dann einfach zu sagen, okay, wir gehen jetzt ins Internet und dann irgendwann auch so, wir fangen jetzt an zu produzieren. Und ich habe da auch eine kleine Zahl herausgefunden, also 2010 hat Netflix 800 Millionen oder ja, nee, 2009 800 Millionen US-Dollar in einem Jahr für Filmproduktionen ausgegeben. Und jetzt 2019 haben sie schon 15 Milliarden US-Dollar dafür ausgegeben. Also das ist einfach ein Budget, das ums 20-fache gewachsen ist. Das ist einfach der Schlüssel zum Kunden. Und das hat auch zum Beispiel Amazon Prime Video, glaube ich, jetzt langsam mal gemerkt. Ich habe da auch mir mal so eine Doku angesehen. Auch die haben ihr Budget innerhalb von 10 Jahren oder von 9 Jahren verzehnfacht, weil einfach ja, einfach nur den Kram, den man eh schon aus dem Fernsehen oder aus dem Kino kennt, den nochmal zu zeigen, das funktioniert auch irgendwie nicht ganz so gut, finde ich. Also gerade so im Video und also gerade so im Videobereich, wo du dir halt Sachen nur einmal anguckst meistens, ist es da wichtiger, glaube ich, dann wirklich den einzigartigen Content zu haben.
Das ist ja auch wahrscheinlich der Grund, warum eben gerade im Streaming so viel vermehrt jetzt auf Serien gesetzt wird und gar nicht mehr so viel auf die einzelnen Filme, ja, weil du natürlich immer dieses Risiko dann hast. Ich glaube, ich habe jetzt gelesen, es waren, glaube ich, 100 Millionen oder so, die die Amazon mal eben so gezahlt hat für jetzt die Rechte an dem Prinz von Samunda Teil 2, der neulich veröffentlicht wurde, ja. Und da ist natürlich jetzt auch die Vermarktnis zwar überall durch die gesamte, also du bist ja wirklich so, du gehst auf Amazon Prime und du hast wirklich ja die komplette obere Leiste zugekleistert gehabt mit diesem grottenschlechten Film, der ja auch entsprechend von den Zuschauern wirklich zerrissen wurde, berechtigterweise, aber trotzdem scheint das dann dadurch halt eben ein kommerzieller Erfolg zu sein, ja. Aber weiß man nicht. Aber wahrscheinlich einer der Gründe, aber warum sie auch jetzt verstärkt eben auf Serien setzen. Was mich aber noch interessieren würde, jetzt, es gibt ja neben jetzt Filmen und Musik noch andere Streaming-Modelle im Bereich von Content. Ich habe gestern gerade erst eine Analyse gemacht zu Peloton und oder Peloton. Und die streamen ja auch, und zwar Fitnessübungen. Ja? Das heißt, du kannst einfach live jemanden dabei zuschauen, wie er mit dir zusammen trainiert. Und ich glaube, auch als ich das gestern so erklärt habe, dass es vielen Leuten nicht so ganz bewusst geworden ist, was der Unterschied ist zu einem zum Beispiel fertig abgedrehten Videokurs, den du irgendwie bereits 2-3 Jahre alt ist und den du dann irgendwie konsumierst. Das ist ja was ganz anderes. Ja, das ist so ein bisschen so ein Unterschied, wie wenn ich jetzt einen YouTube-Livestream mache oder ein Q&A-Video. Okay, das ist ja ein Unterschied. Beim einen kannst du eben direkt interagieren, kannst Fragen stellen, hast direkt die Feedback-Möglichkeit und hast auch eben natürlich als Zuschauer das Gefühl, direkt mit dabei zu sein. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass Beyoncé beispielsweise ja Yoga-Kurse macht und auch andere Kurse dort anbieten wird, dann finde ich das interessant, gerade zum Beispiel von der Sicht von Peloton, wie sie jetzt irgendwie irgendwann den, keine Ahnung, Dwayne Johnson beispielsweise mit seinen 220 Millionen Instagram-Followern oder einen Mark Wahlberg oder andere, sag ich jetzt mal, Fitnessgrößen, die gleichzeitig extrem beliebt und bekannt sind, sich einkauft, um eben auf ihren Plattformen zu streamen oder halt einfach sehr bekannte Sportler. Sie haben ja eine Kooperation mit dem DFB beispielsweise auch, dass du halt eben deine Lieblingsfußballstars oder andere Leute siehst, die dir irgendwie einfach helfen, deine Fitness zu verbessern. Und sowas als Streaming-Angebot direkt zu Hause zu empfangen, finde ich schon extrem interessant. Aus deiner Perspektive, gibt es denn da noch so andere Unternehmen oder einfach Geschäftsmodelle, die jetzt noch nicht so etabliert und bekannt sind wie Netflix und Amazon Prime, oder bist du da selber noch am Suchen?
Also ich finde, sehr interessant finde ich das Unternehmen Readly. Die sind ein schwedisches Unternehmen, vor kurzem an die Börse gekommen, und da haben mich auch schon sehr viele nach dem IPO oder kurz danach gefragt, was ich davon halte. Ich bin dadurch erst darauf aufmerksam geworden, und Readly ist ein Zeitschriftenabo. Also es ist so wie, ich weiß nicht, Lesezirkel praktisch, also diese Arztblättchen, die man da immer sieht, dass man das auch im Abo erwirbt. Also so 10 € pro Monat ist es, glaube ich. Und dafür kann man dann aus Hunderten von Zeitschriften sich jeden Monat einfach alles durchlesen, was man davon möchte. Und was ich daran eigentlich so kreativ finde, ist, dass in meinen Augen einfach kein anderer bisher auf die Idee gekommen ist, außer Apple, dass man vielleicht auch diese ganze Medien- und Zeitungs- und Zeitschriftenbranche auch mal einfach digitalisiert. Und ja, ich weiß nicht, ich finde es immer so ein bisschen einschüchternd, wenn man jetzt auf so eine Seite wie Handelsblatt oder so geht, und die versuchen einem natürlich dieses Medienabo von denen schmackhaft zu machen. Und wenn man sagt, okay, ich werde jetzt nur noch Handelsblatt für mein ganzes Leben lesen, dann ist das auch okay, glaube ich, preislich. Aber wenn man sagt, ja, ich mag Handelsblatt und Wirtschaftswoche, dann wird schon, glaube ich, langsam teuer. Also das haben die noch nicht so ganz gut im Griff, finde ich. Und Readly macht das eben sehr geschickt. Die haben einfach alles aggregiert. Natürlich gibt es dann einige Heavy-User, die jeden Tag 3, 4, 5 Stunden nur Zeitschriften lesen. An denen macht man im Prinzip dann Minus. Also als Zeitschrift dann eher Minus. Und aber dann gibt es natürlich, das ist ja das Schöne auch in dieser ganzen Streaming-Landschaft, genügend Leute, die das einfach gar nicht nutzen, aber dann immer schön brav zahlen. Und das sind ja dann die profitabelsten Kunden. Genauso wie im Fitnessstudio gibt es ja so einen ganz großen Wasserkopf an Leuten, die einfach nie hingehen, die aber das Abo nicht kündigen, weil die sich nicht selbst eingestehen wollen, dass sie dann vielleicht einfach nur faul sind. Und ja, so funktioniert es ja im Streaming-Markt. So funktionieren ja die meisten oder viele Abo-Modelle, dass da halt auch viele Leute für etwas bezahlen, was sie nicht nutzen. Und bei Readly finde ich es auf jeden Fall interessant, diese Perspektive, dass man einfach ja ein Magazin-Abo macht.
Und also Readly, so wie Lesen, Read und dann Lee, das ist das Unternehmen, ja, Readly aus Schweden.
Genau.
Okay.
Genau, also Read, Lesen und dann LY. Mhm. Und was ich auch noch sehr spannend finde im Streaming-Markt, das ist teilweise auch nicht mehr ein Abo-Modell, das ist die Gaming-Branche. Also es ist auch laut den ganzen Reports und so weiter, ist die Gaming-Branche der am stärksten wachsende Medienmarkt. Also so über 10% Wachstum als gesamte Branche, je nachdem, wen man fragt. Und wenn man sich da einfach mal anschaut, 2018, glaube ich, war ja so der große Fortnite-Hype, und die haben ja aus dem Stand einfach so, ich glaube, über 2 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Ein komplett praktisch unbekanntes Game, hatte einfach ein sehr kreatives Spielkonzept, so viele Nutzer auf sich vereint, und das Spiel war komplett kostenlos. Und wie sie es dann eigentlich geschafft haben, ist dann eben mit so kleinen Verkäufen. Und das ist einfach so wie der Kaugummi so an der Supermarktkasse, den packt man schnell mal noch ein, packt man eben bei so einem Spiel dann so einen Skin noch ein oder kauft sich so einen Season Pass oder wie die Dinge heißen, dass man da, ich weiß nicht, auch vielleicht so ein paar Ingame-kosmetische Aufhübschungen nur bekommt. Also es ist wirklich so, dass sich auch in dem Markt das so geändert hat, dass man nicht mehr unbedingt für ein Spiel bezahlen muss, sondern dass man einfach nur noch dafür bezahlt, dass man der Coolste im Spiel ist. Und ja, ich sehe es in vielen Märkten oder in vielen Gaming-Bereichen, also auch dieses Roblox, das jetzt bei sehr jungen Leuten auch sehr beliebt ist, dass es auch da viel mehr um Kosmetik geht und sich da zu individualisieren, als konkret jetzt Ingame-Vorteile zu kaufen. Und das ist ein Markt, der sehr, sehr gut funktioniert und der auch viel profitabler ist als der eigentliche Gaming-Markt. Was ist so deine Perspektive dazu?
Ja, also da kann man jetzt ganz viele verschiedene Dinge zu sagen, oder ich sag mal kurz 3 Dinge. Also erstens zu diesem Roblox, genau wie du gesagt hast. Es ist also ein sehr stark auf diese Mikrotransaktionen gerichtetes Geschäftsmodell. Und gleichzeitig, und das finde ich eben, ist eben das jetzt Besondere in diesem Fall von Roblox, hast du ja hier eben diese Ökonomie noch mit dazu, dass du eben den zusätzlichen Player dabei hast, nämlich der, der das Spiel eigentlich erstellt. Dass also der Content, der hier kommt, von den Leuten wiederum selber existiert, die natürlich dann auch ihre ganzen Freunde wieder einladen, um darauf zu interagieren und mit denen zu spielen. Und das ist natürlich eine ganz andere Form von Konsum und ein ganz anderes Level von Konsum, was man dadurch erreicht, als wenn ich mich einfach nur auf die Couch hocke und ein ganz fremdes Stück Content konsumiere. Da habe ich ja viel weniger, wie soll ich sagen, Emotionalität oder viel weniger Bindung mit dabei, als wenn ich selber da sozusagen mitgewirkt habe dran. Und dass dieses zusätzliche Element da noch mit bei ist, das macht es noch mal stärker, glaube ich. Und dass die Leute dann sogar auch noch monetär davon profitieren können. Ja, ich glaube, das ist eben auch einer der langjährigen Erfolgsrezepte von YouTube. Weil ich meine, du kannst dir so viele andere Plattformen anschauen und auch Social-Media-Plattformen, die in den letzten Jahren aufgetaucht sind, aber nichts kommt an YouTube eigentlich ran. Und es gibt ja auf TikTok beispielsweise, seit ich jetzt TikTok selber eine Weile nutze, ich glaube, bei Alle Aktien habt ihr es ja auch. Und wenn ich auch so sehe, was Diana da macht, die hat ja bei ihrem eigenen Account, glaube ich, schon über 200.000 Follower und bei Chabo, bei unserem Hund, der hat jetzt auch schon 150.000. Also aber das Heftige ist halt wirklich so, dass der Wert jetzt aus einer ökonomischen Perspektive ausgedrückt ist, der Wert von TikTok-Followern einfach ein absoluter Bruchteil von dem, was bei YouTube sehr wert ist. Und es ist halt einfach dieses Modell, dass bei YouTube jemand ist, der tatsächlich auch damit selber Geld verdienen kann als YouTuber, was, glaube ich, diese Plattform langfristig so erfolgreich macht, weil dadurch besteht der Anspruch, auf Dauer guten Content zu machen, der natürlich immer mehr Zuschauer lockt. Und das ist ja deswegen, also ich glaube, YouTube, wenn man das jetzt betrachten würde als einzelnes Unternehmen, ist eines der erfolgreichsten Streaming-Unternehmen, kann man sagen, der Welt. Und die haben ja auch so ein bisschen verschiedenes Modell. Und ich glaube, es geht gar nicht so darum zu sagen, es muss irgendwie eine Subscription sein. Klar, das gilt bei YouTube auch. Dann kriegst du auch keine Werbung mehr angezeigt. Dann kannst du das im Hintergrund laufen lassen, auch ohne VPN. und ansonsten gibt's aber auch werbebasierte Modelle oder auch eben eine Subscription. Und ich glaube, es kann so und so funktionieren. Und bei Roblox, ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, dort zu subscriben. Ich glaube, dann kriegt man sogar ein paar Vorteile, was diese Währung angeht, dass du da irgendwie günstiger an diese Robux kommst. Aber allgemein, genau, ist dieser Gaming-Sektor dafür einfach prädestiniert. Und dann gibt's ja natürlich noch Google Stadia. Und da sind ja, unabhängig jetzt davon, dass sie selber angekündigt haben, keine eigenen exklusiven Content dafür zu produzieren, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, ui, ist doch gar nicht so einfach, gutes Spiel zu kreieren, wird das, glaube ich, sehr erfolgreich. Jetzt fangen auch hier hinter uns schon die Bohrer wieder an zu arbeiten.
Ja, also genau, Google Stadia oder auch PlayStation Now, glaube ich, oder PS Now heißt das ja. Das ist von Sony einfach die Variante, finde ich auch sehr interessant. Da sehe ich halt den großen Vorteil einfach so, wenn du eine PlayStation hast, dann bist du im PlayStation-Ökosystem drin und Sony wird es nicht zulassen, dass du dir Google Stadia-Inhalte dann einfach downloadest, sondern dann musst du halt PS Now-Inhalte kaufen oder lässt es bleiben und so können sie natürlich den Erfolg garantieren. Das ist so ein bisschen anders, würde ich sagen, als jetzt so zum Beispiel Spotify oder Apple Music. Da habe ich ja sogar als Android-User habe ich ja die Auswahl, ob ich Apple Music oder Spotify möchte oder YouTube Premium oder wie die heißen. Da gibt es halt sehr viel Auswahl, weil ich da keine Einschränkungen habe.
Ja, der Punkt ist auch einfach der im Gaming, warum ein letzter Satz dazu noch, dass die fangen aber auch immer direkt an, wenn man hier den Podcast aufnimmt. Ja, ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich
mute bei mir passt
immer mein Mikrofon. Also, okay, gut. Egal, ich schneide die Stelle raus dann. Was ich im Gaming-Bereich einfach spannend finde, ist, dass du durch dieses, also was ist Streaming? Streaming bedeutet ja unter anderem, ich kann direkt live auch das Angebot verändern oder zumindest sehr viel zeitnaher als bei einem in sich abgeschlossenen Produkt, was irgendwie einmal erstellt wird, dann verkauft wird, dann konsumiert wird und dann verschwindet es wieder irgendwo, bis die Reseller es wieder irgendwo auf dem Flohmarkt aufkaufen und dann irgendwo bei eBay wieder weiterverkaufen. Ja? Und deswegen, ich spiele zum Beispiel ganz gerne selber auch Diablo 3 von Activision oder Blizzard. Mhm. Ja. Und da kommen auch immer regelmäßig neue Seasons raus und du hast die motivieren dich halt eben immer wieder durch ihre ganzen Live-Updates und so weiterhin zu spielen, ja. Und das ist halt eben eine Sache, die halt dank des Internets und dank Streaming und so weiter halt einfach jetzt möglich wird und dadurch sehr viel länger die Möglichkeit besteht, sich damit zu beschäftigen. Und genau das ist der Grund, das ist nicht irgendeine Hypothese oder so, genau das ist ja der Grund, warum der Gaming-Markt so stark wächst, ja. Weil er im Endeffekt alle Leute süchtig macht.
Ja, also das, ich habe es mir auch mal jetzt ein bisschen angeguckt, zum Beispiel mit Red Dead Redemption 2. Das war ja eines der erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre, wenn nicht sogar das erfolgreichste. Und die haben halt, ich glaube, über 32 Millionen Spiele, also CDs verkauft und dafür halt so durchschnittlich $42, glaube ich, pro verkaufter Disc eingenommen. Und das ist natürlich cool, wenn du es schaffst, halt 32 Millionen Discs zu verkaufen. Aber wenn du ein kleines Gaming-Studio bist, du hast keinen Namen oder dein Spiel ist einfach nicht gut, dann hast du halt einfach direkt von Anfang an halt einfach verhauen. So, dann verkaufst du ein paar und dann spricht sich das rum, dass das Spiel langweilig ist und du verkaufst nichts mehr. Und wenn du dagegen aber eher so ein Spiel nimmst wie Fortnite oder League of Legends, also ich finde zum Beispiel League of Legends habe ich sehr lange gespielt, die haben viel mehr als 32 Millionen Verkäufe oder Nutzer. Ja. Und der Trick einfach von denen ist, sie haben gesagt, so ja, wir machen einfach unser komplettes Ding kostenlos. So, es gibt in-game keine richtigen Vorteile. Du kannst natürlich schon schneller leveln und sonst was, wenn du da Geld bezahlst. Aber dieses schneller Leveln bringt dir halt im richtigen Spiel dann keinen einzigen Vorteil. Oder auch so kosmetische Sachen bringen keinen Vorteil. Und die haben das einfach sehr schlau gemacht. Die haben einfach gesagt, wir gehen viel mehr auf die Breite. Wir versuchen, ganz viele Nutzer zu aggregieren. Und dann ist es auch egal, ob nur einer von 10 Usern irgendwas bezahlt. Solange dann halt der richtig, richtig viel bezahlt, dann haben wir gewonnen, dann verdienen wir ordentlich Geld. Und so ist auch League of Legends zu einem der erfolgreichsten, ja, praktisch Streaming-Modelle geworden. Weil es ist ein Spiel im Internet. Es wird einfach nur Mikro verbessert, also das Spiel verändert sich ja auch kaum noch, sondern es werden einfach nur immer wieder neuer Content hinzugefügt, damit es interessant bleibt. Und das ist, ja, kann man auch ein bisschen kritisieren natürlich, so, dass die Spiele sich dann halt nicht mehr wirklich verändern. Das ist halt, dass wir irgendwie langfristig vielleicht nur noch dasselbe konsumieren. Aber es ist trotzdem so, dass es ein Modell ist, das sehr gut funktioniert und die Leute lieben es einfach, wenn sie ihre bekannten Marken den ganzen Tag einfach sehen und spielen können. Und ja, es hat auch irgendwie dazu geführt, dass dann halt diese Unternehmen am profitabelsten sind.
Ja, also ich habe auch einen Freund, der selber Gamings entwickelt und der sagt halt auch immer so, also wirklich so diese Mobile Games sind wirklich so die Art und Weise, wie man halt einfach Geld drucken kann, ja, wenn man sie gut macht. Und aber natürlich ist es auch ein sehr umkämpfter Bereich und sehr umkämpfter Markt und jeder versucht, das neue League of Legends zu bauen und so. Oder das neue Candy Crush und so. Und es gelingt natürlich auch nicht allen, ja. Und man sieht halt immer sehr, sehr, sehr klar und einfach, sobald es halt, du investierst natürlich auch in diese Spiele, vor allem in die Werbung. Und wenn es aber dann nicht so richtig Traktion bekommt und dann halt wirklich abhebt, dann hast du auch trotzdem jede Menge Geld in Sand gesetzt. Und also einer meiner trotzdem, ich würde sagen, profitablen Unternehmen, ja, also sehr erfolgreiches Unternehmen, aber trotzdem eher spekulativeren Aktien ist eben Ten Square Games, weil die haben eben eigentlich nur ein einziges Spiel. Also bei CD Projekt kritisieren ja manche Leute immer, dass es halt so ein One-Trick-Pony ist, was ich nicht glaube oder wovon ich einfach nicht überzeugt bin. Aber bei Ten Square Games ist das wirklich so, die erzielen 90% ihrer gesamten Umsätze mit einem einzigen Spiel. Und jetzt haben sie ein zweites rausgebracht, irgendwie Hunting Clash heißt das. Das basiert auf demselben Element wie das erste, nämlich dass du online gegen einen anderen Kumpel oder so zockst und einfach so jagst, ja. Also auf Hirsche und so weiter schießen. Davor das andere, da hast du geangelt gegen deinen Kumpel, ja. Aber wenn das jetzt genauso abhebt wie das andere, klar, dann wird es extrem erfolgreich und die Aktie wird explodieren, meiner Meinung nach. Aber wenn es sozusagen einfach failt, dann haben sie sehr, sehr viel Geld in die Entwicklung und ins Marketing gesteckt und am Ende ist sehr viel wenig bei rausgekommen, ja. Aber jetzt wollte ich gar nicht nur so viel über Gaming und so weiter sprechen, sondern hast du denn noch so andere Unternehmen außer Readly oder andere Sachen zum Streaming-Bereich, den du noch interessant findest?
Also ja, wir hatten es ja auch ein bisschen angesprochen. YouTube, finde ich, ist auch ein sehr beeindruckendes Streaming-Unternehmen, aber halt eben aus der Hinsicht, dass sie einfach sagen, okay, unser ganzer Content ist kostenlos und du kannst ihn dir anschauen. Wir verdienen dann an der Werbung richtig viel. Und auch so, wie du es gesagt hast, die Creator, also die verdienen auch eben mit dran. Also die haben den größten Anreiz, auf YouTube richtig, richtig guten Content zu erstellen, weil das führt eben dazu, dass dann natürlich auch richtig viele Nutzer kommen und alle verdienen dann im Prinzip irgendwie Geld oder halt die Nutzer haben zumindest mal ihre Zeit in was Interessantes investiert. Und das ist halt so eine Triple-Win-Situation, dass man einfach sagt, okay, zwei verdienen Geld und einer kriegt richtig guten Content für lau. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Modell, das auch sehr gut funktioniert, so wie du es gesagt hast, im Gegensatz zum Beispiel zu TikTok, wo der Creator meistens kein Geld verdient. Also ich denke mal, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Diana ist, ob sie da schon irgendwelche Sponsorings angeboten bekommen hat oder so, aber also ich habe das Gefühl, dass man bei TikTok erst was richtig reißt, wenn man so eine Million Follower oder so hat, dann kommen ein paar Werbepartnerschaften auf dich zu. Aber TikTok selbst macht es dir halt eigentlich ziemlich schwierig, Geld zu verdienen.
Ja, also ich muss sagen, also die Plattform selber ist schon was Besonderes, ganz klar. Und wenn man da so durchscrollt und so ein paar Leuten folgt, sodass einem der Algorithmus dann auch ähnliche Inhalte anzeigt, dann kann man da schon sehr viel Zeit mit verschwenden, muss ich sagen. Und es ist auch extrem kreativ, was Leute teilweise da machen. Klar, es gibt auch einfach immer wieder Sachen, wo man sich so an den Kopf fasst und denkt so, unsere Welt geht wirklich komplett vor die Hunde. Aber es gibt auch einfach Leute, die wirklich, wirklich kreative, geile Sachen dort machen, ja. Und was das Geld angeht, also ich kann dir das bestätigen, selbst ab einer Million Follower ist das erstens sehr, sehr, sehr stark schwankend, was du da verdienst. Und also ab 10.000 Follower habe ich jetzt bei Aktien mit Kopf zum Beispiel neulich auch geknackt. Da kannst du dich ja in diesen Creator-Fonds anmelden und da partizipierst du dann, wobei ich gar nicht weiß, auf welcher Basis und Grundlage, wahrscheinlich natürlich also direkt an der Interaktion, die dein Content erstellt. Aber ich kann dir sagen, ich wurde jetzt noch nicht angenommen, aber das wird dann irgendwas in dem Bereich von vielleicht 1 oder 2 Euro am Tag sein. Klar, bei so einem Kanal wie Chabo sind es auch schon mal irgendwie 20 Euro oder sogar teilweise 30 Euro mal gewesen an einem Tag, was natürlich cool ist, weil es ist sein Hundefutter. und das ist aber alles die Arbeit von Diana, die sie da reinsteckt, muss man sagen. Also sie macht das echt mit Herzblut. Aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem YouTube-Channel, der irgendwie 200 oder 300.000 Follower hat, ja. Aber es kann ja noch kommen, aber es ist so, ich glaube, ab 100.000 Follower kannst du dich dann in so einem anderen Ding nochmal bewerben. Und dort ist es dann wohl so, dass auch direkt Kooperationspartner und so dich anschreiben können und sagen, hey, kannst du nicht unsere Produkte empfehlen und so weiter. Und darüber kannst du dann auch Geld verdienen. Was man aber natürlich, und das kann ich nur jedem Streamer oder jedem Influencer von mir auf den Weg geben, eigentlich nie das perfekte Modell ist. Am besten ist immer, man sucht sich selber die Kooperationspartner und schreibt die einfach direkt an, weil dann geht das nicht über irgendeine Agentur, die meistens einfach viel zu lange braucht, um irgendwas Gutes zu finden. Da geht meistens sehr, sehr viel Zeit drauf, sondern die besten Deals macht man immer einfach direkt, wenn man diese Leute direkt anschreibt, ja. Und das bringt einen natürlich dann auch noch zu Twitch und so. Das ist ja natürlich auch noch ein Teil des Streaming-Modells. Aber diese Unternehmen sind ja auch sehr häufig Teil von noch anderen Unternehmen, wo man jetzt, wenn man sagt, okay, wenn ich auf Streaming oder auf den Markt setzen möchte, dann profitiere ich da indirekt, genau wie es ja zum Beispiel AMD ist, die indirekt davon profitieren, dass halt eben mehr und mehr gestreamt wird, ne? Ja.
Aber,
und eine Sache, die man auch bedenken muss, ist natürlich, dass es auch immer Risiken gibt, wenn es neue Märkte gibt, weil es ist ja alles schon immer so eine gewisse, so ein Nullsummspiel. Klar, die Wirtschaft generell, die wächst, das ist kein Nullsummspiel. Es wird insgesamt mehr konsumiert, mehr ausgegeben, die Leute fahren mehr, essen mehr, reisen mehr und so weiter. Aber wenn jetzt, genau wie am Aktienmarkt, wenn jemand mehr Rendite macht als der Durchschnitt, muss an der anderen Seite jemand weniger Rendite machen als der Durchschnitt. Es kann per Definition nicht jeder besser performen als der Durchschnitt. Das ist nicht möglich. So. Und genauso ist es eben auch bei einzelnen Branchen. Wenn die Gaming-Branche viel stärker wächst oder die Streaming-Branche viel stärker wächst als eine andere Branche, dann muss irgendeine andere Branche schlechter wachsen als der Durchschnitt. Das ist eine mathematische Notwendigkeit. Und deswegen, wenn solche neuen Geschäftsmodelle kommen, auch ein Google Stadia oder so, oder jetzt mit Facebooks Oculus 2 und so weiter, wo du dir eigentlich für 300 Euro einen Computer, Fernseher und Konsole alles in einem kaufst, dann bedeutet das eben auch, dass irgendjemand dann in Zukunft wahrscheinlich weniger Konsolen oder weniger Smartphones oder weniger Fernsehgeräte verkaufen wird. Okay, weil wozu brauche ich noch diese riesigen Flatscreens in meinem Wohnzimmer, wenn ich irgendwann einfach so eine Brille habe, die mir für den Bruchteil eines Preises gleichzeitig noch einen multifunktionalen Computer und Gaming-Erlebnis bietet?
Ja, also du hast auf jeden Fall eine Menge Sachen angesprochen. Twitch fand ich auch noch eine sehr interessante Perspektive. Das ist ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du viel Twitch schaust oder so, das ist für mich etwas, was komplett an mir vorbeigegangen ist, Livestreaming. Aber es ist ein sehr interessantes Modell, wie das Twitch macht eben. Die haben es auch geschafft, dass die Content-Ersteller einfach Abos verkaufen. Also dass du dann halt irgend so jemanden hast wie Knossi oder so, der dann halt am Tag, ich weiß nicht, ich habe das so verstanden, dass er irgendwie Glücksspiel spielt und das dann halt streamt teilweise. Und das gucken sich Leute an und die bezahlen einfach dafür dann auch, dass sie da ihm folgen können dafür. Und ich weiß nicht, im Chat dann eine Krone dafür haben oder so. Und ein sehr interessantes Modell, das auch wirklich dazu geführt hat eben, dass die Leute damit richtig Geld verdienen. Und ich glaube, das ist eben auch das Wichtige, dass also in der Zukunft auch das Wichtige, dass immer die Inhalte erstellen, dass die auch Geld verdienen. Also das merke ich einfach bei so vielen Geschäftsmodell mittlerweile, dass es nicht mehr so sein kann, dass einfach nur der Vertriebskanal profitiert, also dass irgendwie ProSieben verdient richtig viel und die Serienersteller oder so, die verdienen gar nichts oder die Schauspieler, sondern in der Zukunft ist es dann eben so, dass alle irgendwie was davon abbekommen müssen und notfalls wird dann einfach diese Wertschöpfungskette kleiner, dass dann eben so ein Pay-TV-Anbieter zum Beispiel rausgekickt wird einfach, weil er zu viel nimmt von dem ganzen Kuchen und dafür verdienen dann insgesamt einfach alle mehr. Also so ist es ja auch zum Beispiel in den USA aktuell. Pay-TV ist ja so eine Art zwischengeschaltetes Ding. Also man hat irgendwelche Film- und Serienstudios, die machen Serien und Filme. Dann kommt ein Pay-TV-Anbieter, kauft die ein und bietet die dann seinen Kunden an. Und der hat eigentlich das Netzwerk in der Hand. Und jetzt ist es halt einfach so, dass mittlerweile so ein Netflix oder so ein Amazon Prime, die machen einfach selbst die Serien und Filme und die haben den direkten Kundenkontakt und zack hat man eine Stufe eliminiert aus dem ganzen Ding. Und die dann halt an der Basis die Inhalte erstellen, also die Leute, die in den Serien mitspielen, die in den Filmen mitspielen, die verdienen dann auch ihren fairen Anteil eher daran. Das ist ja auch eine der sehr attraktiven Sachen, warum sich Netflix auch so gut durchsetzen konnte oder warum es bei vielen Serienstudios so beliebt ist, dass man da auch sehr oft dann einfach direkt schon die zweite Staffel direkt mitfinanziert bekommen hat, während das ja oft in den USA bei Fernsehserien so lief, mach mal erstmal eine Pilotfolge, wenn die gut ankommt, dann kriegst du die erste Staffel. Und wir haben einfach einen Markt, der sich da geändert hat in der Hinsicht. Und das finde ich einfach sehr spannend, wie dieses Internetgeschäftsmodell einfach dafür gesorgt hat, dass wir anders konsumieren, aber gleichzeitig auch sich die Unternehmen anpassen müssen. Und ich weiß nicht, kennst du vielleicht das auch noch aus der Vergangenheit, so vor 10 Jahren? Da hatte ich sehr viele Freunde, die Sachen illegal gedownloadet haben.
Ja, das ist natürlich spannend. Ich glaube, ich habe mir jetzt dazu nichts Näheres angeschaut, aber ich glaube tatsächlich, dass die illegalen Downloads und auch illegales Streaming und so tatsächlich wieder nachgelassen hat. Jedenfalls ist das so mein Gefühl. Einerseits erkläre ich mir das daraus, dass sehr, sehr, sehr viele Seiten doch mittlerweile rausgefiltert werden, entweder von Google oder von anderen entsprechenden Stellen, man eigentlich viele illegale Streaming-Seiten gar nicht mehr findet. Das weiß ich natürlich nur von einem Freund. Und auf der anderen Seite ist es auch einfach in den meisten Fällen eine Kosten-Nutzen-Abwägung, die sich einfach gar nicht mehr lohnt. Und dass deswegen so ziemlich viele Streaming-Angebote und kostenpflichtige Angebote jetzt eigentlich sinnvoller sind für viele Nutzer. Aber natürlich gibt's noch vereinzelt Raubkopien und natürlich werden auch viele Leute irgendwie illegal noch streamen und so weiter. Aber ich denke, das hat ein bisschen nachgelassen. Wie siehst du das?
Ja, also in meinen Augen hat der illegale Markt eine Disruption erfahren, und zwar einfach durch die Technologie des Streamings. Also so ähnlich wie bei dir. Ich habe im Freundeskreis auch paar Freunde, jetzt also wirklich Freunde, die halt da sehr aktiv waren, die halt in diesen, teilweise auch in diesen Foren da super viel hoch und down geloadet haben. Und ich finde, es ergibt einfach keinen Sinn mehr, weil wenn man sich auch mal die Mühe gemacht hat, da was zu downloaden, man wurde da sowieso immer so krass limitiert, dass man so wenig downloaden konnte und es so langsam ging, und dann die ganzen Werbe-Pop-Ups und Streaming bietet einfach keine Werbung, man zahlt seinen kleinen Obolus und hat dafür die Ruhe und muss sich auch dann nicht nachher vielleicht dann irgendwie mit so einer Klage rumschlagen. Und ja, im Endeffekt ist es einfach für viele Leute das bessere Modell. Und gerade auch so im Musikbereich, finde ich, hat sogar Streaming noch ein paar Vorteile, weil du kannst direkt auf einen Klick alles dir anhören und musst es nicht vorher downloaden. Also gerade der Download bringt ja auch oft irgendwie die Nachteile, dass du dann nicht so flexibel bist, jetzt mal zu was anderem rum zu switchen.
Ja, okay, aber generell sind wir uns dann ja einig. Ich habe jetzt da aber keine konkreten Zahlen, muss ich ehrlicherweise sagen, aber müsste man mal einfach recherchieren. Ich würde mal schätzen, also man sieht ja auch durch das Wachstum der einzelnen Streaming-Plattformen und so, dass selbst sollte es das geben, dass halt es nicht jetzt irgendwie allzu stark diese Anbieter und die Unternehmen belastet. Ich meine, bei Netflix ist ja immer so ein Beispiel, es hat jetzt zwar nichts mit Illegalität oder sowas zu tun, aber da gibt's ja ziemlich viele Leute, die noch die Accounts geshared haben mit ihren anderen Freunden und so. Aber das wird ja jetzt auch von Netflix immer mehr und mehr so ein bisschen eingeschränkt. Lange Jahre haben sie das ja einfach so akzeptiert und im Sinne von Kundennutzen, kann man sagen, und aus Kulanz einfach aufrechterhalten. Aber das wird ja jetzt auch nach und nach schon eingeschränkt. Und ansonsten, würde ich mal sagen, müssen wir jetzt so zum Abschluss einfach mal so vielleicht überlegen noch, welche Aktien findest du hier besonders interessant im Streaming-Bereich? Ich kann es eigentlich ziemlich schnell mit sagen. Also Spotify ist für mich eher weniger interessant. Habe ich mir einfach aus Kundensicht auch noch nie näher genau angeschaut. Einfach weil ich selber auch zum Musikstream ausschließlich YouTube eigentlich nutze. und ansonsten habe ich halt Netflix schon länger im Depot und einzelne andere Anbieter, die halt so entweder direkt oder indirekt vom Streaming profitieren. Also eine Aktie, die wir noch nicht geredet haben, ist Evolution Gaming, aber die profitieren zum Beispiel auch von diesem wachsenden Segment, nämlich dass eben, und deswegen ist das auch ein Unternehmen, was durch Corona überhaupt nicht negativ betroffen wurde, im Gegenteil, und zwar, weil viele physische Casinos ja geschlossen haben und auch immer noch geschlossen sind, haben die sogar umso mehr profitiert, nämlich dass sie einfach ein hermetisch abgeriegeltes Studio betreiben oder Casino betreiben, was so eine Mischung aus beidem ist, und dann von dort aus streamen ins Internet und du über deine Software dann das Ganze nutzen kannst. Und gleichzeitig verkaufen sie auch noch Software an andere Online-Casino-Anbieter. Das ist halt ein Bereich mit sehr hoher Marge und es ist extrem interaktiv und extrem lustig, da auch zuzugucken. Also muss man einfach mal bei YouTube eingeben, so Blackjack Live-Casino, und es macht schon Spaß, da zuzuschauen. Also und das ist so eine Aktie, auf die ich auch setze. Aber ansonsten kannst du jetzt noch ein paar nennen oder einfach deine Top-Streaming-Aktien noch mal kurz zusammenfassen.
Also ich finde auch, Evolution Gaming habe ich mir noch nie so sehr angesehen, aber mir hat es mal ein Freund berichtet und ich fand die Kennzahlen sehr überzeugend. Also muss ich mir auch auf jeden Fall mal nochmal genauer ansehen. Ich finde, also ich setze da am liebsten tatsächlich auf recht etablierte Unternehmen. Oder ja, also ich setze jetzt nicht auf jedes Unternehmen, aber auf die würde ich am ehesten setzen. Also ich finde Netflix super, weil sie halt eben den Content haben, weil sie auch sehr viel investieren, um diese Content, ja, Mehrheit und diese Hoheit zu haben. Activision sehe ich im Prinzip als so das Gaming Netflix an. Also auch gerade, weil die jetzt in dem Bereich zum Beispiel Mobile mit Call of Duty Mobile auch einen sehr guten Schritt nach vorne gemacht haben, der auch sehr erfolgreich war. Das finde ich, ist auch eine sehr überzeugende Strategie von denen. Und dann finde ich zwei Unternehmen, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht so explizit genannt haben. Einmal Apple. Apple versucht ja so ein quasi Medienökosystem zu schaffen. Also sie haben ja mit Apple Music eigentlich den größten Spotify-Konkurrenten. Sie haben Apple News, was ja so ein bisschen so wie Readly ist. Dann haben sie halt eben noch so ein bisschen Cloud-Geschäft und so. Das sind natürlich auch interessante Bereiche. Und Amazon natürlich. Amazon ist in meinen Augen auch zu einem Drittel Medienunternehmen, weil die machen ja einmal E-Commerce, dann machen sie Cloud und jetzt haben sie eigentlich alles, was es so im Medienbereich gibt, irgendwo eine dominante Stellung. Also sie sind ja gerade in diesen Printmedien, so mit den E-Books und so ganz gut dabei, Hörbücher, Livestreaming, dieses Streaming on Demand wie Netflix mit ihrem Amazon Prime Video, Musikstreaming und so weiter, das haben sie alles. Und das, finde ich, ist auch ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket. Auch wenn ich persönlich in manchen Bereichen als Nutzer da nicht so zufrieden bin, weil ich finde, die Prime-Mitgliedschaft deckt mir oft nicht genug ab da. So jetzt bei der Musik zum Beispiel, denke ich mir halt, die werben damit so 2 Millionen Songs, aber das ist halt einfach viel zu wenig. Aber grundsätzlich bin ich schon sehr zufrieden damit, wie die das machen. Und die Strategie von denen ist auch sehr interessant. Die sagen halt einfach so, wir wollen möglichst viele Leute dieses Prime-Abo reinbekommen und im Prinzip, die Inhalte sind einfach zu günstig eigentlich. Das rechnet sich wahrscheinlich nicht mal. Aber Sinn und Zweck ist davon, wenn jemand einmal Prime-Kunde ist, dann kündigt er fast nie wieder und er shoppt im Durchschnitt mehr als doppelt so viel im Vergleich zu einem Nicht-Prime-Kunden. Und das ist so ein bisschen die Strategie von Amazon eigentlich.
Ja. Ja, ich muss auch sagen, es gibt ja auch so manche Anbieter, Disney beispielsweise ist ja auch hier zu nennen, die ja auch sich eigentlich sehr, sehr gut entwickelt haben im Streaming-Bereich, schon 100 Millionen Kunden, glaube ich, jetzt aufgebaut haben. Also Wahnsinn, das haben sie in sehr, sehr, sehr schneller Zeit geschafft, wo sie dann doch das zu Beginn erstmal ordentlich verschlafen haben. Aber ich glaube, gerade auch Disney ist neben Netflix eben auch ein Powerhouse, was Streaming angeht, vor allem, weil sie eben hintendran den entsprechenden Content liefern können. Und das ist eben einer der wichtigsten Kriterien hier auch als Anbieter. Ich bin gespannt, wie Amazon in Zukunft, also die haben jetzt zum Beispiel jetzt, glaube ich, die Herr-der-Ringe-Serie in Produktion, einige andere auch noch. Da bin ich mal gespannt, ob sie wirklich so bei den Serien top mit of the game da irgendwie mithalten können. Andere Anbieter wie Apple beispielsweise, die sind da noch sehr, sehr, sehr weit entfernt, glaube ich. Da sind sie, glaube ich, schon im Musikbereich etwas weiter. Und dann gibt es natürlich noch die richtigen Oldschool-Player, wo ich mir komplett unsicher bin, weil du auf der einen Seite, das wäre halt wieder so ein richtiger geiler Streaming-Anbieter, auf den ich contentmäßig total setzen würde, nämlich AT&T mit ihrem HBO Max Angebot, ja, aber da hast du halt eben noch auf der anderen Seite dieses schrumpfende Kabel-TV-Geschäft mit an der Backe, wo ja die ja. Kunden quasi da, wo sie ins Streaming reinkommen, auf der anderen Seite quasi wieder rausfallen, ja, und deswegen ist es halt sehr schwierig bei solchen Unternehmen, wo der Streaming-Bereich noch einen sehr kleinen Anteil hat, irgendwie einzuschätzen, wann so eine Aktie interessant sein könnte zu kaufen, ja.
Ja, ich glaube auch, also so bei Disney muss man einfach sagen, es war höchste Eisenbahn, aber die haben dann halt den Schritt gemacht. Und ich finde, das ist so ein bisschen auch wie bei VW. Die sind auch an so einem Wendepunkt gewesen und die hatten halt die Möglichkeit zu sagen, wir gehen jetzt in Elektromobilität. Und so hatte halt Disney die Möglichkeit zu sagen, okay, wir gehen jetzt so richtig ins Streaming rein. Und beide haben es gemacht und es rentiert sich in meinen Augen für beide schon. Und zwar vor allem direkt an der Börse. Und die großen Erfolge, die werden erst noch kommen in meinen Augen. Also die unternehmerischen Erfolge. Mhm. Aber also genau, also für die Unternehmen gab es auf jeden Fall schon mal gute Vorschusslorbeeren, weil sie auch einfach schon zeigen konnten, dass das einfach aufgeht, dieses Konzept, das sie da eingeschlagen haben.
Okay. Ja, und dann gibt es natürlich noch solche ganz neuen Player oder die noch nicht lange an der Börse sind wie Readly, die hast du ja auch kurz vorgestellt. Die kann sich ja jeder Zuhörer auch nochmal sonst anschauen und natürlich dann mal gucken, wer da alles so noch seine Funktion hat. Ich würde mal schätzen, irgendwann gibt es auch ein Unternehmen, welches aus dem Weltraum Livestreams anbietet. ja, bestimmt, ja. Und die unterschiedlichsten Projekte oder Sachen aus wissenschaftlicher Sicht darstellt, die irgendwie die im Weltraum passieren und weiß was ich alles noch, ja. Oder vielleicht macht es dann eben auch Amazon. Mal gucken. auf jeden Fall ein spannendes Feld und da werden wir, glaube ich, noch so die ein oder anderen Sachen sehen. Und auf jeden Fall sollte man hier als Investor schon sich mal umschauen, denke ich, wo man hier potenziell investieren kann, ja.
Genau, also ich denke auch, das ist ein sehr tolles, konsumentennahes Geschäftsmodell mit Abo-Möglichkeit. Also so in meinen Augen eine fast schon eierlegende Wollmilchsau.
Genau. Okay, dann danke dir auf jeden Fall vielmals, Benjamin. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal, ne?
Genau, wir hören uns.
Ciao, ciao.
Ciao.
Okay, Leute, dann viel Spaß auf jeden Fall beim Investieren diese Woche noch. Bildet euch immer schön fleißig weiter und wir hören uns dann schon nächste Woche. Rationale Grüße. Ciao, ciao.